Hallo und herzlich willkommen am Telestammtisch.
Schabus, wissen, wer da Babo ist? Hafti-Andi ist der, der beim Telestammtisch Chef ist.
So oder so ähnlich, glaube ich, war der originale Songtext vom Haftbefehl, vom Chabo. Ich bin mir gerade nicht sicher, aber ist egal, wir werden es gleich rausfinden, denn der gute Chef Andi oder der Chef Babo Andi, der hier gerade bei mir ist, hat nämlich die Doku zur Haftbefehl geguckt mit dem Namen Babo. Und ich freue mich, dich hier bei mir zu haben, mein lieber Chef Babo.
Schisch, Digga, moinsen.
Schisch, brr, schisch, ja genau. Ah, ja, schön, dich wieder da zu haben. Lange ist es her, seit unserer letzten Aufnahme, ne?
Absolut, so ein bisschen. Ja, das ist ja der zweite Teil unserer Session, die wir hier gerade haben. Was war nochmal der erste Teil? Ich habe wieder vergessen.
Du sagst was. Wir hatten Bubbles besprochen. Wir waren an der Nordsee und haben uns quasi in ein Haus eingesperrt und uns dann gegenseitig umgebracht oder so.
Irgendwie so. Jetzt sind wir nicht mehr an der Nordsee, jetzt sind wir eigentlich überall. Und genau genommen geht's los in Offenbach. Offenbach ist ja so ein bisschen hier meine Hood. Ich wohne im Kreis Offenbach, gleich neben Frankfurt am Main. Das ist schon so mein Ding gerade. Wohne ich.
Krasser Typ. Also ich bin ja im harten Osten hier, ja. Ich bin in der Zone. Ist auch hart.
Den Absprung habe ich geschafft.
Ach, herzlichen Glückwunsch. Ich bin immer noch eingesperrt. Ja. Gut. Ja, lieber Andi, möchtest du uns erzählen, worum es in der Doku Babo über den Haftbefehl Rapper geht?
Ja, es ist genau alles schon in deiner Frage drin gewesen, was ich als Antwort geben kann. Aber man muss vielleicht mal kurz ein bisschen einordnen. Natürlich geht es in der Dokumentation, die auf Netflix erscheinen wird, am 28. Oktober 2025. Eigentlich geht es da um niemanden Geringeren als Aykut Anhan. Das ist die Privatperson, die den meisten allerdings als Haftbefehl bekannt sein dürfte. Und damit sind wir auf jeden Fall im Bereich des Deutschrap. Und wer den Telestammtisch schon länger verfolgt, der weiß genau, Deutschrap, das ist eigentlich was, das bei uns der liebe Sven bespricht. Der hat ja hier in den letzten Monaten auch sehr viel gemacht. Ich möchte nur mal exemplarisch rausgreifen. Stance, das war eine Doku auf Paramount Plus über Eminem. Oder auch zu Jizzes, das gibt's, glaube ich, bei Prime Video über diesen Deutschrapper. Und ja, wir haben auch Chabos besprochen, aber das ist nochmal was ganz anderes. Es war eine Serie im ZDF über ja die 90er. Und ich bin mir auch relativ sicher, dass der Sven auch irgendwie irgendwo mal was zu Apache bleibt gleich geschrieben hat. Also ist eigentlich eher unser Experte für Dokumentation zu Deutschrappern. Und ich bin jetzt hier so ein bisschen eingesprungen. Er kann heute leider nicht. Und ja, Haftbefehl, da verbinde ich ja eine Menge mit, aber vielleicht auch noch gar nicht so viel wie Leute, die richtig viel Ahnung mitbringen. Denn ich muss sagen, ich bin jetzt so nicht so super mega Deutschrap-affin, hatte aber schon Bock drauf. Ich wusste, dass das hier so ein bisschen einer von uns ist, denn der liebe Hafti, wie wir Fans ihn nennen, aka Strafzettel, der ist auch, der ist halt eben hier einer aus der Region. Der ist in Offenbach aufgewachsen, der ist hier zum Star geworden und auch wenn die, glaube ich, ein Haus in Stuttgart haben, war es, hat er nie so richtig die Wurzeln hier im Rhein-Main-Gebiet verloren. Und davon handelt letztlich auch so diese Dokumentation, die viel erzählt von ihm. Das ist auch so eine Dokumentation, nicht so ein Biopic, wie wir sie zuletzt oft hatten. Das heißt, hier wird eben schon durchaus versucht, einmal das ganze Leben bis zum Status quo darzustellen. Und so geht's eben los von der Kindheit, über die Familie, übers Aufwachsen, über ein schweres Trauma, das er erlitten hat, bis hin zum Rockstar letztlich werden, zum Superstar der Deutschrap-Szene und dann auch ein Stück weit der Absturz, den er dann da erlitten hat, die Drogen natürlich, die Gewalt und aber auch die Stilistik. Seine Musik spielt eher eine untergeordnete Rolle. Ja, und all das geht dann eben bis zum großen, nun ja, finalen Moment, wenn man so will, der dann am Ende kommt. Und kleiner Spoiler, ja, der junge Mann Aykut, der lebt noch. Also er wird die Doku überleben.
Sehr gut.
Ja, steckt viel drin in dem Ding. Und ich könnte jetzt hier einen langen Monolog halten, aber vielleicht hast du ja noch irgendwas unter den Nägeln, was du da erstmal wissen möchtest. Was interessiert dich am meisten?
also tatsächlich, ich bin ja nun auch, ich mag ja eigentlich Hip-Hop. Ich bin zwar nicht der übelste Hip-Hop-Freak, aber ich mag Hip-Hop, ich mag auch deutschen Hip-Hop oder deutsche Rap-Musik. Also ich muss sagen, mir geht's halt wirklich mehr um die Beats. Also ich hau jetzt mal so ein paar Produzenten raus, wie zum Beispiel der Retro-Gott mit Hulk Hoden zusammen. Ich liebe Bros One, der eigentlich aus Warner herkommt, aber der lebt ja hier in Deutschland, deswegen ist es für mich trotzdem ein deutscher Musikproduzent. Wir haben Flo Filz und alle in dieser Bubble, die da unterwegs sind. Da gibt's auch viele andere großartige Musiker, die geile Beats machen, die geile Samples zusammensetzen und da was Neues draus zaubern. Aber ich persönlich mag halt bei Rap eher, sagen wir mal, etwas intellektuelleren Kram, der jetzt nicht so auf dieses Gangster-Chabo-Ding so, ich bin der Gangster, ich bin voll der Geile, ja, Habibi und sowas. Und deswegen bin ich zum Beispiel ein riesengroßer Fan vom Retro-Gott, weil der halt auch sehr sozialkritisch ist, ne, ein bisschen auch den Kapitalismus kritisiert und auch in anderen Formen. Das ist eher so meins, was ich halt mag. So, und wenn das ein bisschen stilvollerer ist und nicht so dieses, yo, voila, ich bin Gangster, das ist nicht so meins. Und das ist, glaube ich, so, ich kenne Haftbefehl nicht. Ich kenne den nicht, seine Musik kenne ich nicht. Ja, die berührt mich nicht, die trifft mich nicht. Ich habe aber keine Ahnung von ihm. Ich will auch nicht schlecht über ihn reden. Der hat sicherlich eine krasse Lebensgeschichte zu erzählen und sein Erfolg spricht ja für ihn. Nur weil es mich nicht anspricht, heißt ja nicht, dass es schlecht ist. Aber viele finden es ja geil und feiern den. Wenn man dabei guckt bei den Konzerten, die man jetzt auch in dem Trailer gesehen hat, da gehen ja tausende Menschen zu seinen Konzerten. Also trifft er ja bei den Menschen irgendwas. Und ich glaube, das wird in der Doku sicherlich auch gut dargestellt, oder? Was er für die Menschen ausmacht.
Absolut, diese ganze Stilistik ist auch, und das ist eigentlich jetzt mal eine Position, in der ich mich eigentlich vor kurzem noch nicht gesehen hätte, dass ich jetzt hier mal Haftbefehl verteidigen muss. Aber das ist so ein bisschen eine Erkenntnis, die ich spätestens jetzt nach Sichtung der Doku hatte und auch eine, die ich hatte, seitdem ich mich mal ein bisschen am Ansatz etwas intensiver mit Apache beschäftigt habe. Wenn man so diesen Eindruck, wenn man sich anguckt, was die machen, wie welche Attitüde die an den Tag legen und was so der Ersteindruck ist für einen Laien wie jetzt konkret mich von dieser Musik und diesen Menschen, dann wirkt das natürlich irgendwie wie Assis, die halt irgendwas ins Mikro kotzen, Hauptsache aggressiv, ein lauter Beat und dann Party. Aber es ist eben gar nicht so. Ich bin jemand, den kann man durchaus kriegen mit Grammatik und Rhetorik. Und in beiden Fällen, also Apache und auch bei Haftbefehl, ist die gar nicht mal so schlecht. Wenn wir uns jetzt konkret mal Haftbefehl anschauen wollen, das ist was, das klingt vielleicht ein bisschen plump, aber das ist eben nicht selbstverständlich und jetzt auch ein bisschen von oben herab formuliert, von einem alten, weißen deutschen Mann. Das sehe ich auch absolut ein. Okay, Kudos. Aber der spricht saubere ganze Sätze, abwechslungsreich, mit einer Rhetorik und einer Wortwahl, die nicht zu unterschätzen sind. Allein schon so ein simples Beispiel wie ein deutscher Hauptsatz basiert auf Subjekt, Prädikat und Objekt, das ist bei ihm absolut drin. Der vernuschelt die, ganz klar. Der hat diese, der Sprachgestus, der ist einer, der ist halt offen, der könnte dafür sorgen, dass man ihn in eine gewisse Schublade stecken möchte. Aber das ist ja auch eine Stilistik und das ist auch eine Frage, der vielleicht ein bisschen des Milieus, aus dem er kommt und in dem er unterwegs ist. Aber die reinen Worte, die er benutzt, wie er sie benutzt, die sind abwechslungsreich, die sind vollständig ausformuliert, die sind eben auch, ich weiß gerade gar nicht mehr genau, wie das war. Ich sag so ein Wort wie Rabatz oder irgendwas. Er hat irgend so ein Wort in der Doku benutzt in einem seiner klaren Momente. Das war so ein gutes, altes, deutsches Wort. Weißt du wie? Das ist so einer, der ist hier halt natürlich volles Rohr in Deutschland aufgewachsen. Und nur weil die Eltern in dem Fall, glaube ich, aus der Türkei kommen, der ist ja mehr als nur integriert. Der ist ein, der kann super, der hat eine tolle Sprache und das ermächtigt es ihm eben hier auch Deutschrap zu machen, was bei Apache übrigens auch so ist. Der hat zumindest das Jurastudium mal angefangen und wahrscheinlich nicht zu Unrecht, weil das sind alles smarte Leute im Grunde nach. Und die schaffen es hier durchaus, wenn man mal nur die Rhetorik bewerten möchte und die Beats, hier was Tolles zu erzählen. Inhaltlich mit dem aufs Maul und auf die Fresse und Party, Party, Party und was nicht alles und Drogen und hast du nicht gesehen, ist, wie gesagt, auch ein Stück weit eine Kunstfigur, die uns ja hier auch präsentiert wird. Und das sagt er übrigens auch in dieser Doku selber, unser Hafti, dass das einfach in vielen Fällen einfach nur Kunstfiguren sind und er macht hier auch Kunst, es geht ihm um die Kunst. Also kurzum, ich glaube, das sind alles Menschen, also oftmals Menschen, gerade die mit einem großen Namen, die, bei denen es sich lohnt, mal genauer hinzusehen, genauer hinzuhören und die Texte mindestens einmal sich genau mal anzugucken. Und dann merkt man schnell, ey, das ist gar nicht so plump, wie das vielleicht auf den ersten Blick wirken mag.
Na, ich zitiere da einfach eine Phrase von dem Retro-Gott. Muss ich kurz überlegen. Ein Gangster-Rapper ist kein Gangster oder ist ein Müllmann Müll. Ja. So, das fand ich, das ist immer sehr gut, weil das ist ja quasi, diese berühmten Gangster-Rapper spielen ja quasi eine Rolle in dem, so, die sind ja nicht wirklich Gangster, sind eigentlich sind es ja Musiker, die einen ehrlichen Job haben, die Musik produzieren, die verkaufen, das ist ja quasi der ehrlichste Job, den du quasi haben kannst. Du erschaffst was und verkaufst es. So, natürlich, was für ein Lebensstil die haben, keine Ahnung, natürlich wird natürlich in diesen Musikvideos so ein gewisser Lifestyle quasi erschaffen, weiß ich nicht, aber ob die dann wirklich so auch drauf sind, ich nehme ja mal den Fall Moneyboy. Kennst du Moneyboy bestimmt?
Natürlich kenne ich Moneyboy.
Ja, dreh den Swag auf, ne, und so. Der Typ hat ja auch ein abgeschlossenes Studium. Der Typ ist eigentlich voll intelligent. Das, was er da macht, ist ja quasi eigentlich so ein bisschen Satire und keine Ahnung, wie wir das beschreiben soll. Das ist auch eine Art von Kunstform. Der hat übel Ahnung von Rap und von der Rap-Geschichte und von dem Prinzip Rap und von Hip-Hop. Das ist halt, ne, und aber das, was er quasi nach außen hin gibt in seinen Musikvideos, ist ja eigentlich was vollkommen das Gegenteil von dem, was er eigentlich Wirklichkeit ist. Mhm. Und so stelle ich es mir dann quasi auch hier vor. Also, und dann erzähl doch mal, wie ist denn Haftbefehl wirklich?
Wie ist Haftbefehl wirklich? Genau genommen willst du, glaube ich, eigentlich wissen, wie ist eigentlich Aykut Anhan? Das ist ja der Typ, der Haftbefehl verkörpert. Und den lernen wir hier halt kennen. Also zumindest ein Bild von ihm kennen, was wir kennenlernen sollen. Denn auch wenn das Ganze hier von der Produktionsfirma kommt, unter anderem Mitproduzent, ganz spannend, ist Elias Mbarek, der ist ja auch mit am Ball. Und Produzent ist auch noch Paco Luca Nietzsche. Regie ist übrigens Juan Moreno und Sinan Sevinch. Ich glaube, das sind die wichtigsten Leute, die ich hier erwähnen sollte. Hinter der Kamera. Wir lernen hier die zumindest theoretisch nicht geschönte Perspektive auf Aykut kennen, der erst einmal nur ein Junge ist, der aus einer Familie kommt, in der es drei Söhne gab. Den Älteren, den Mittleren und den Jüngeren. Er ist der Mittlere. Den Älteren lernen wir auch kennen, den Jüngeren auch. Der Ältere gibt hin und wieder nur, das ist für in der Doku übrigens generell ein Thema, immer nur diese Heads-Up-Interviews, also diese Talking-Heads-Geschichte. Der sagt aber immer ein bisschen was, hat aber insgesamt jetzt nicht so den wesentlichen Beitrag zur Doku, zumindest auch vor der Kamera geleistet. Sein jüngerer Bruder ist der hier eine viel größere Rolle spielt. Der ist scheinbar auch Rapper. Und der gibt uns verschiedene Perspektiven mit, weil er ja natürlich auch sowas, gleichzeitig auch sowas der Onkel letztlich zum Beispiel ist, von den Kindern von Aykut. Aykut ist, der Vater stirbt in jungen Jahren, der bringt sich selbst um. Ein sehr stiller Mann, ein Mann, der scheinbar auch immer irgendwoher Geld hatte, der im großen Bereich, auch im Millionenbereich, irgendwoher Gelder hatte und dann waren die Gelder aber auch plötzlich wieder weg. Die Familie selber hat in einem Haus, dann auf einem Woche Haus gewohnt unter eher simplen Bedingungen, in einem Haus, in dem viele Menschen wohnen, und so war das halt eben damals. Sie waren viel draußen unterwegs und irgendwann ist er, der Aykut, wir nennen ihn jetzt Hafti, damit ihr da Bescheid weiß, der ist halt rausgekommen aus diesem Milieu, weil er halt Rap gemacht hat und mit diesem Rap Erfolg hatte. Sein Bruder hat ihn immer unterstützt und der hat halt vermehrt Erfolg. Dann lernen wir noch die Perspektive auch der Ehefrau kennen, denn Hafti ist verheiratet, hat mindestens zwei Kinder. Und sieht die natürlich nicht so oft, denn gerade wenn halt viel Tourneen anstehen oder er viel unterwegs ist, hat er da gar nicht so die enge Verbindung. Und die Frau formuliert hier mehrfach sehr offen und sehr direkt, dass sie nicht mehr kann, dass gerade seine Drogensucht, die dann später in der Doku ein größeres Thema wird, die Ehe und Familie stark belastet. Sie hat wohl schon die Scheidung angedroht, die Trennung angedroht, den Entzug der Kinder angedroht, aber nichts hat dafür gesorgt, dass Hafti seinen Lebensstil, der eben sehr selbstzerstörend ist, ändert. Beispiel jetzt nur mal eins rausgegriffen, wenn die Familie Anhan Bock hat, in Urlaub zu fliegen und schön irgendwie, keine Ahnung, in den Club da ans Meer, dann bucht sie das auch für ihn mit, aber sie geht von Anfang an nicht davon aus, dass er mitkommt. Wir sehen also hier auch konkret die Szene, wie die wohl in Urlaub fliegen wollen, aber er sich kurzfristig anders entscheidet. Ja, und dann findet er Ausreden, warum er doch nicht mit kann in Urlaub. Und dann sagt er noch am Telefon, hier, ich fliege nach. Und sowas, das kommt dann aber halt nicht vor. Also die Familie steht unter einem ständigen großen Druck und dieser große Druck, der kommt nicht mal nur eben daher, dass er so super erfolgreich ist und viele Auftritte hat und viel Geld scheffelt, wohnt auch in einem tollen Haus in Stuttgart, sondern eben, dass er nicht nur ein krasser Deutschrapper ist, sondern eben auch stark drogenabhängig. Ja, Haftbefehl war über weite Teile der Doku und ich glaube einmal abhängig, immer abhängig, stark kokainabhängig. Und das in Kombination mit dem Traumata, das er hat, weil sein Vater sich umgebracht hat, hin zu diesen Aggressionen, die in seinem Kopf sind, diesen inneren Dämonen, wie coole Leute sagen würden, die er dann auch im Ergebnis diese letztlich Lyrik auch beeinflussen, die der Haftbefehl in seinen Songs hat. Das ist so ein bisschen das, was wir hier so kennenlernen. Also Drogen, Aggression, zerstörte ursprüngliche Familie, zerstörte neue Familie und dann halt der krasse Absturz im Selbstmordversuch, im starken, in der starken Kokainabhängigkeit, mit dann am Ende einem Bruder, der sich wirklich Sorgen macht und die Reißleine zieht. Was das bedeutet, das spoilere euch jetzt, ich jetzt nicht, das sind die letzten 10, 15 Minuten der Doku. Aber ich bin mir sehr, sehr, sehr sicher, dass richtige Hafti-Fans da jetzt so richtig viel Neues nicht lernen. Wir sehen mal die Kinder, wir sehen mal die Ehefrau und ich denke, das sind Perspektiven, die hat man vermutlich jetzt noch nicht in der Bild-Zeitung gelesen oder in einem einschlägigen Hip-Hop-Magazin. Aber das sind so die Sachen, die da ein bisschen... Also das sind so die Sachen, die wir sehen, worauf ich unbedingt noch hinweisen möchte, eben weil ich total aktiv zugehört habe, weil der Sven das immer in seinen Dokus sagt, in seinen Deutschrap-Doku-Besprechungen, dass wir hier eben verschiedene Talking Heads haben und einer der Talking Heads, die wir haben, ist Xatar oder Xatar oder wie auch immer der ausgesprochen wird und der ist schon verstorben. Der ist am 7. Mai 25 verstorben, da gibt es auch einen Film zu, wo er, geht's um seinen Goldraub, das ist eine ganz spannende Geschichte, müsst ihr euch alles mal in Ruhe anschauen. Das heißt, wenn der Anfang Mai 25 verstorben ist, müssen die Aufnahmen mit ihm ja vorher gewesen sein. Und das ist schon eine coole Sache. Also wer da nochmal Lust hat, den späten Xatar oder Xatar zu sehen, der sollte auf jeden Fall auch hier in Babo die Haftbefehl-Story reinschauen.
Ist das mit der 100 Kilo Goldmünze, diese Geschichte da?
Es sind auf jeden Fall mehrere Kilo Gold. Es sind 120 Kilogramm Schmuck und Zahngold. Und eins gestohlene Ware im Wert von 1,7 Millionen Euro geschätzt.
Ah, okay, okay. Ja gut, das Thema Drogen und oder allgemein das Thema Drogen ist ja in Künstlerkreisen so ein eigenes Thema für sich. Also ich beschäftige mich aktuell momentan sehr viel mit dem Thema Sucht. Also nicht bloß beim Thema Drogen, sondern auch, wir haben auch natürlich andere Süchte wie Koffein, Spielsucht und so weiter. Es gibt da viele andere Sachen, wo das menschliche Gehirn einfach anfällig für ist.
Podcasting.
Ja, auch gut, ja, sehr gut. Das ist halt schwierig, da irgendwie einen richtigen Weg zu finden. Ich selbst versuche ja, mich von Zigaretten, Alkohol und so weiter alles fernzuhalten. Also ich bin da relativ resistent, was das angeht. Dafür habe ich aber andere Süchte.
Willkommen beim Stehle-Stammtisch, perfekt.
Ja. So, und das Thema ist halt relevant. Bei jedem Menschen zeigt sich das auf eine andere Form. Deswegen ist das so ein relevantes Thema bei mir. Aber ich finde es halt erstaunlich, wenn man sich dann so bei Künstlern anguckt, bei Schauspielern, bei Musikern, ne? Der berühmte Club 27, quasi, wo ganz viele junge Künstler quasi in Drogen raus sterben, siehe Amy Winehouse oder der Nirvana-Sänger. Und irgendwie in solchen Künstlerkreisen ist das scheinbar irgendwie ein Thema. Aber man muss sich ja mal vorstellen, und in was für einer Welt die leben. Die sind in der Öffentlichkeit, die leben davon, dass Menschen, die mögen, die feiern, denen ihre Musik kaufen, die müssen immer auf der Bühne alles geben. Wer schon mal quasi vor einem Publikum in irgendeiner Weise gespielt hat, egal ob das jetzt mit einer kleinen Kapelle ist oder irgendwie auf mal auf einer Bühne stand, eine Rede gehalten hat, du kennst das selbst als Moderator, das ist schon eine Belastung, weil da wird was von dir abverlangt, ne, in irgendeiner Form. Und du willst halt immer funktionieren, weil du als Moderator oder als Person auf der Bühne willst natürlich den Leuten das bestmögliche Ergebnis liefern. Und ich glaube, das alles zusammen ergibt so ein Stresslevel, dass der Mensch einfach nicht verarbeiten kann, dass du dann irgendwie versuchst, das zu verarbeiten in Form von Coping, im Sinne von Drogen oder irgendwas anderes. Wenn man dann auch sieht, dass er eigentlich noch eine Familie hat, um die er sich kümmern müsste und Kinder und dann noch solche Geschichten rauskommen wie, naja, da geht nicht mit denen in Urlaub und da ist kaum zu Hause und sowas, das ist natürlich hart, ne? Und dann das alles unter einen Hut zu kriegen, ist sicherlich nicht einfach. Jetzt die Frage zu finden, wie man das einschätzen soll. Ist das jetzt eine schlechte Charaktereigenschaft, eine gute Eigenschaft? Braucht er vielleicht Hilfe? Hat er vielleicht irgendwie ein Problem? Wie würdest du das jetzt einschätzen, nachdem du die Doku gesehen hast?
Na, da muss man vielleicht auf jeden Fall mal zwei Sachen anmerken. Zum einen das Thema Kokain. Das ist ja hier eine Kokainsucht letztlich, von der wir reden. Und nach meinem Kenntnisstand, und ich gehe jetzt inzwischen auch seit circa 20 Jahren im Rhein-Main-Gebiet feiern, auch bis heute, ich ziehe das durch, bis ich alt und kässlich bin. Kokain ist halt allgegenwärtig. Du kriegst überall, zu jeder Zeit, für günstiges Geld natürlich auch gestreckt, aber Kokain kriegst du überall. Kokain ist nicht mehr wie zu Zeiten von meinetwegen Falco oder sowas, wo du unfassbar viel Geld für Kokain dann auch nur irgendwo in irgendwelchen reichen Räumen. Oder auf jeden Fall ist es keine Droge für reiche Menschen mehr, an die man schwer rankommt. Das hat sich lange geändert, seitdem wir überall kiffen können, wie wir wollen, ist Kokain auf jeden Fall auch kein großes Thema mehr. Ich finde, das ging so ein bisschen mit einher. Und insofern ist die Zugänglichkeit zur Droge halt eine, die hier bestimmt eine Rolle gespielt hat. Zum anderen muss man sagen, und da sind wir auch wieder ein bisschen beim Titel von der Doku, da geht es ja um Babo. Und am Ende von der Doku wird eingeblendet, dass Babo letztlich das türkische Wort für Väter oder Vater ist. Und ein Stück weit geht es auch hier um die Vaterrolle. Denn ausschlaggebend für das Trauma von Hafti war ja, zumindest laut Erklärung hier in der Doku, der Tod seines Vaters, der sich halt erhängt hat, der sich auch vorher schon versucht hat, selbst zu ersticken. Hafti selbst konnte ihm davon wohl abhalten und dann gab es halt Prügeleien, hast du nicht gesehen, aber später hat er es eben dann doch geschafft. Also hier schon mal dieses Traumata in jungen Jahren, der fehlende Vater, die fehlende Richtung und die fehlende Stärke im Leben in Kombination mit Drogenparty, Rhein-Main-Gebiet und Deutschrap, war das vielleicht eine Richtung, die ihn in eine Richtung gedrängt hat, die vielleicht wo klar war, wo die Reise enden muss. Und zum anderen natürlich auch ist es halt, er selber ja ist ja auch Vater und auch das spielt eine quasi Rolle. Er ist nicht der Hausmann, er ist nicht der Typ, zumindest nicht in großen Teilen seines Alltags, bis eben dann am Ende, wo dann, wie gesagt, der Schlussstrich gezogen werden muss, wo dann er geht halt, kein Spoiler, Haftis wissen das alles, er geht in die Entzugsklinik, er wird entmündigt von seinem eigenen Bruder und wird quasi weggesperrt, kommt dann, wir sehen ihn dann auch nochmal mehrfach in der Doku, mehr oder weniger clean aus der Klinik, in Istanbul wieder raus. Aber bis er clean ist, bis zum Wegsperren, ist er überhaupt nicht der Typ, der sich um seine Familie kümmern kann überhaupt. Er ist total unzuverlässig. Diese Unzuverlässigkeit, die du natürlich brauchst, um eine Familie vernünftig am Start zu haben, die ist halt essentiell. Und das ist bei ihm nicht gegeben. Das ist dermaßen, er ist dermaßen unzuverlässig. Und das ist dann auch Teil in der Doku, dass mehrere Leute, mit denen er zusammengearbeitet hat, davon berichten, dass man sich einfach schlichtweg nicht auf ihn verlassen kann. Wenn es beispielsweise darum geht, beim Plattenlabel den neuen großen Vertrag zu unterschreiben und dann sitzen da wirklich alle Plattenbosse und bis zum Schluss weiß keiner, ob Hafti wirklich kommt, um zu unterzeichnen. Oder wenn die sein großes Geburtstagskonzert am Start bringen wollen, das fand wohl hier in Frankfurt in der Festhalle statt und dann kommen da halt tausende von Leuten und es ist bis zum Schluss nicht klar, ob er körperlich und seelisch und sonst wie überhaupt in der Lage ist, dieses Konzert zu geben, ob er erscheinen wird, ja, oder ob man das irgendwie alles wieder rückrechnen muss und auf einem riesen Schaden sitzen bleibt. Das sind alles so Punkte, die halt seine Unzuverlässigkeit hier auf jeden Fall nochmal unterstreichen sollen. Und das ist vielleicht ein Aspekt, den so normale Fans unter Umständen noch nicht kannten.
Worauf ich verlassen könnte, ist, dass wir den Telestammtisch immer wieder rausbringen. Und zwar jede Woche mehrmals.
Ob wir wollen oder nicht.
Tja, das ist natürlich krass. Ich meine, wenn du so ein Problem hast mit Zuverlässigkeit, ist natürlich schwierig. Ich selbst versuche immer an mir selbst zu arbeiten und der beste Kenny zu sein, der irgendwie existiert. Auch zuverlässig zu sein, quasi so für seine Pflichten da zu sein, für seine Familie. Ist natürlich schwierig. Auch du bist ein Familienvater, ne? Und wie betrachtest denn du das? Wie schaffst du das? Ich meine, du machst ja auch mega viel beim Stammtisch, bist auch viel unterwegs auf irgendwelchen Messen und auf irgendwelchen Bühnen und moderierst. Wie kriegt man das alles unter einen Hut, ohne verrückt zu werden?
Ja, verrückt geworden. Also du meinst, wie ist es? Also ich sag mal so, Kokain ist es bei mir nicht.
Ja, hoffentlich.
Ist so ein Ding, ich bin jetzt, also das ist halt, und das ist übrigens auch der Teil, das ist der Grund, warum wir das hier übrigens auch zwei Teile aufnehmen, denn ich habe ja schon noch bei Bubbles, der anderen Besprechung, die wir gerade im Vorhinein aufgezogen haben, die ja euch zum Zeitpunkt des Scheins von eben dieser Besprechung hier, müsst ihr ein bisschen hochscrollen, da gibt's dann die Besprechung zu Bubbles, da habe ich schon Vergleiche gezogen zu Kumpels von mir. Aus der Kindheit. Und Hafti erinnert mich ein bisschen an einen anderen Kumpel von mir, zu dem ich ebenfalls den Kontakt abgebrochen habe. Auch einer, den ich mal als den eher engeren, Teil des eher engeren Freundeskreises beschrieben hätte früher. Und der ist komplett auf den Drogen hängen geblieben. Der ist komplett auch in diesem Verschwörungsding drin. Der ist aber auch auf eine Art und Weise stumpf. Im Gegensatz zu Hafti, wo man immer, auch in den Phasen, wo er drauf ist, zumindest in der Doku, das Gefühl hat, der ist in der Lage, sich zu artikulieren und der ist in der Lage, irgendwo noch Zusammenhänge herzustellen, war das bei meinem Kumpel, hat mich Hafti halt ein bisschen an meinen Kumpel erinnert. Dieses Rumflezen in der Couch, dieses Truffsein, dieses Verballertsein, dieses immer unmittelbar an der Kante stehen, egal an welcher Kante, aber er steht dran. Das ist so ein Ding, das präsentiert Hafti hier auch. Und ich muss so ein bisschen sagen, so mein Ersteindruck von dem, also Hafti ist, glaube ich, wenn ich das richtig mitbekommen habe, der dürfte nur so ein oder zwei Jahre jünger sein als ich. Und wir beide, wir haben auf jeden Fall absolut dieselbe Statur. Denn sowohl Hafti als auch ich, wir haben beide mit 16 quasi schon diesen Dadbod gehabt. Dünne Ärmchen, dünne Beinchen, dicker Bauch. Und währenddessen ich aber nur Podcasts mache und ihr davon nichts seht, liebes Publikum, steht Hafti auf der Bühne und macht das für tausende von Leuten. Und das überrascht mich so ein bisschen, wie du so einen dicken, schwitzenden Typen einfach in eine glänzende Jacke steckst und eine Sonnenbrille aufsetzt und dann ist er halt ein krasser Deutschrapper. Im Gegensatz zu, keine Ahnung, so Leuten wie 50 Cent oder so, die ich halt eher so als Schrank wahrnehme, ist der Hafti eher so ein Strafzettel. Und das, weiß ich nicht, also hat mich sehr überrascht. Sein Äußeres ist scheinbar nicht der Grund, warum man ihn seine Kunst so feiert.
Na gut, ich glaube, wenn du einfach gute Kunst machst, so gute Musik, absolut, ist scheißegal, wie du aussiehst, ne?
Absolut.
Dann geht es um Ausstrahlung, dann geht es um die Botschaft, dann geht es um dein Auftreten. Das ist natürlich so ein eigenes Ding für sich. Ich meine, du bist auch ein Hingucker, wenn du deine geilen Anzüge trägst. Ja,
absolut. Also
bitte. Ja, Traum. Leider sieht ihr das. Eigentlich müssten wir nur noch mit Kamera aufnehmen. Du musst immer so einen geilen Anzug tragen, eigentlich auch vor der Kamera, so als absolut ikonisches Markenzeichen von dir. Aber gut. Mir fällt leider nicht mehr viel ein, was ich fragen könnte tatsächlich. Wobei doch eins interessiert mich. Kennst du die Hintergründe von der Doku, wie die entstanden sind? Ist es quasi eine Doku, die aufgrund von Haftbills Wunsch her entstanden ist? Oder waren externe Leute, die versucht haben, eine über ihn zu machen, die quasi da an ihn angetreten sind? Hat man da irgendwie eine Information zu dem Bezug dazu?
Ich kann nicht sagen, warum es darum geht. Ich kann aber zwei Sachen sagen. Zum einen, dass wir halt wirklich viele von diesen Deutschrap-Dokus zuletzt hatten. Das ist halt gerade so ein Ding. Die kannst du einfach relativ günstig produzieren. Da hast du dann einfach auch einen Einblick für die Fans, die das eh gucken werden und dafür im Zweifel auch Geld ausgeben. Es ist gut fürs Branding, also fürs Personal Branding der Person. Ja, also wenn du zum Beispiel jetzt diesen Schritt machen willst, so wie das zum Beispiel auch Sido getan hat oder wie das auch Bushido gemacht hat, dass du irgendwann halt 40 bist und nicht mehr den jungen, geilen Deutschrapper geben kannst, sondern halt den Familienpapa, der vielleicht irgendwie eine positive Perspektive hinterlassen möchte, dann kann so eine Doku ganz sicher helfen, dieses Image zu ändern. Da bin ich mir sicher. Und dass dann Leute auf Haftbefehl zukamen, um eben da jetzt hier diesen Recovery-Prozess und dieses neue Bild letztlich zu zeigen. Und zum anderen ist es ja auch so, das läuft halt gut. Also es wird auch einen finanziellen Grund geben, wenn gerade viele Leute das gucken wollen, dann machen die das halt, dann wird das schon produziert werden und dann gucken sich das Leute eben auch an. Und hier ist es zum Beispiel so, das sieht man dann am Ende des Films, das hört man tatsächlich einmal aus dem Off, jemanden, der gerade die Kamera hält, das könnte einer der Regisseure gewesen sein, die immer wirklich sehr authentisch, sehr nah dran sind, in sehr persönlichen, in sehr privaten Momenten, wie es scheint, ihn beim Schlafen, also beim Kacken ist nicht dabei, aber also er kuschelt mit seiner Frau oder mit seinen Kindern in der Küche oder so oder im Urlaub dann im Swimmingpool oder so. Also sehr private, sehr persönliche Momente, sehr nah dran. Dass man hier vielleicht sagt, okay, das wird dann eben auch zum Thema gemacht in der Doku, dass der Regisseur oder wer auch immer es war, ihn dann fragt, hier, warum hast du eigentlich in der kompletten Doku nicht einmal Nein gesagt? Warum durften wir alles filmen? Und dann sagt er halt, na warum? Ich bin ja ein normaler Mensch. Ich bin ja ich bin nicht die Kunstfigur Haftbefehl, ihr dürft dran sein. Das hier ist ja, siehst du um mich rum, 50 nackte Frauen oder was? Weil das wäre das, was man von Haftbefehl erwarten würde. Aber er ist eben gar nicht nur der Haftbefehl, er ist eigentlich der Aykut und der hat eine Familie und die ist, den Aykut, das ist die Person, die wir hier kennenlernen sollen.
Okay.
Rein positiv, das war immer bei den anderen Dokus, die Sven besprochen hat, auch so. Er ist halt ein Suchti, er ist halt drogenabhängig. Ich weiß nicht, wie der Status quo ist und ob man das je los wird. Das kann ich nicht beantworten. Aber ich kann mir vorstellen, dass hier auch Aspekte einfach nicht genannt worden sind. Dass er einfach, er hat auch bestimmt ein paar negative Punkte, die jetzt hier nicht drin sind. Ich meine, kannst du dir vorstellen, wie das ist, wenn du letztlich davon abhängig bist, dass er auf der Bühne steht und performt, aber er kommt halt nicht, weil er drauf ist und da deswegen 100 Arbeitsplätze nicht bezahlt werden können. Ich kann mir vorstellen, dass er auch nicht nur Freunde hat.
Ja, auf jeden Fall. Da hängt natürlich viel dran. Das ist natürlich auch mega viel Verantwortung, ne? Ja, na klar. Ja, ist krass. Okay, hau mal raus. Für wen ist diese Doku geeignet? Wirklich nur für Haftbefehl-Fans oder vielleicht auch mal für Leute, die ein bisschen über den Tellerrand hinausblicken wollen und vielleicht die wahre Person kennenlernen wollen, außerhalb der Rolle des Haftbefehls? Was sagst du? Wer ist das Publikum?
Für Zweitere auf jeden Fall, zu denen zähle ich mich nämlich, so ein bisschen über den Tellerrand hinaus, auch mal was gucken, auf das man jetzt erstmal nicht so gedacht hat. Und mir hat es geholfen, mich mit der Musik, die ja wirklich auch wirklich eine sehr untergeordnete Rolle spielt, aber sie kommt punktuell vor, da mal einen Einblick in die Figur zu gewinnen und in seine Kunst. Ich habe natürlich viel gelernt, weil ich ihn nicht kannte. Man muss das, denke ich, alles auch so ein bisschen muss mir halt einfach so ein bisschen The Grand of Salt, glaube ich, heißt das, nehmen. Und Leute, die ihn schon richtig gut kennen und seine Story und tagesaktuell sind, was seinen Gesundheitszustand angeht, die werden vermutlich nicht so viel Neues mitkriegen. Für die werden die privaten Einblicke die wohl interessantesten sein. Und es kommen halt auch noch andere Personen vor, ich werde sie jetzt ja nicht alle vorwegnehmen, die man auch kennt, die jetzt nur im weitesten Sinne dem Hip-Hop-Genre zugerechnet werden können oder durchaus auch Deutschrapper sind. Und die zu sehen, das war alles ganz putzig.
Okay, das erinnert mich ein bisschen an eine Doku, die ich mal vor fast 10 Jahren gesehen habe, die hieß Wenn der Vorhang fällt, da ging es ein bisschen um die deutsche, um die Geschichte des deutschen Raps, wo quasi die ersten Künstler so rauskamen, unter anderem Fanta 4 und noch ein paar andere, die, wo ich den Namen jetzt gerade nicht halb, auch hier die Nordlichter aus Hamburg, ich kann es gerade nicht abrufen, und die war auch damals sehr interessant, vor allem weil ja die ganzen Künstler selbst quasi darüber gesprochen haben, wie das so war. Das fand ich eigentlich sehr cool. Das ist auch tatsächlich die einzige Doku, für die ich Geld bezahlt habe und ins Kino gegangen bin. Sonst bin ich, ich liebe Dokus, ich gucke sehr viele Dokus, aber ich gebe dafür kein Geld aus im Sinne von, ich kaufe die nicht. Aber was ich gerne mache, bei Netflix zum Beispiel kommen ja auch viele Dokus raus über alle möglichen Themen. Ne, über True Crime oder irgendwelche Sachen, die so in der Welt passieren, über Finanzgeschichten oder Weltraum oder keine Ahnung, gibt's ja ganz, ganz viele Sachen, die da rauskommen. Und du hast gesagt, die kommt auch bei Netflix hier, ne?
Das wird eine Netflix-Doku, die kommt ausschließlich dort, soweit ich weiß.
Das ist ja dann optimal. Also wer quasi sowieso schon Netflix-Abo hat, der hat dann quasi ja Zugriff drauf. Ich denke mal, da wird sicherlich einige Leute das gucken wollen.
Fällt mir gerade auf, wenn ich so ein bisschen, ich könnte wahrscheinlich 1000 Sachen sagen, aber ich meine, ich wollte gerade ein bisschen googeln. Ich wollte doch so einen coolen Rausschmeißer machen. Irgendwas mit 069, das ist die Vorwahl von Frankfurt und Offenbach, in der halt, ne, Haftbefehl kommt. Und da gibt's diesen Haftbefehl-Song und dann fängt die halt an mit Rothschild-Theorie, jetzt wird er ermordet. Und wenn ich das schon lese, dann weiß ich ganz genau, dass es garantiert eine Menge Leute gibt, die das inhaltlich extrem beschissen finden, was der Haftbefehl macht. Also ich meine, das ist halt antisemitisch, ne, gleich im ersten Satz. Da weiß ich ehrlich gesagt nicht. Es gibt sicherlich viele Aspekte, die man hier in die Doku rein hätte packen können, die sind nicht drin gelandet.
Okay. Na gut, das. Ja gut, wie gut musst du ihn dann kennen oder wie viele Aspekte, wie lang wäre dann die Doku, wenn du das alles noch mit reinbaust, ne?
Es ist halt doch Werbung. Im Endeffekt ist es halt doch alles Werbung, ne? Muss man wohl so sehen.
Ja, deswegen war die Frage vorhin so ein bisschen, für wen, warum ist das da? Gut, hast du noch irgendwas, was du gerne raushauen möchtest oder? Sind wir durch?
Ich will euch, liebes Publikum, noch einladen, mal rumzukommen in unserem Community-Hub auf tele-stammtisch.de/discord. Dort findet ihr den Kenny und mich und noch so ungefähr 200 andere Leute. Und da gibt's auch eine Menge Musikfans. Wir reden dann nämlich nicht nur über Filme, Serien und Comics, sondern eben auch über Musik. Und wenn ihr die Haftbefehl-Story gesehen habt, würde mich wirklich immer interessieren, was ihr davon haltet. Ihr könnt es auch gerne einfach schreiben, zum Beispiel bei Spotify in den Kommentaren. Auch da freuen wir uns immer. Oder beim YouTube-Upload, den wir machen, da gibt's ja auch einen entsprechenden Podcast-Upload von uns. Das wäre mir persönlich schon sehr wichtig, da vielleicht einfach noch ein bisschen mehr zu lesen und zu erfahren. Und ich hoffe, ihr konntet jetzt hier auch mitnehmen, dass ich den Haftbefehl jetzt per se sehr interessant finde und ich insgesamt positiv überrascht von ihm wurde nach Durchsichtung der Doku.
Alles klar. Auf jeden Fall, Leute, wirklich, haut Feedback raus. Das ist wirklich ganz, ganz wichtig. Wir in der Redaktion freuen uns wirklich über jede Form von Kritik. Kann auch negativ sein, wenn euch irgendwas nicht gefällt, dann können wir nämlich daran arbeiten und die Qualität unseres Podcasts verbessern. Also jede Form von Kritik, von Meinung oder wie, vielleicht habt ihr eine andere Meinung zu dem, was ihr gesehen habt. Haut's rein, packt's bei YouTube rein oder sonst irgendwas, schreibt uns, kommt auf den Discord-Server, wie ihr möchtet, was euch am liebsten ist und kommuniziert mit uns. Der Diskurs ist wirklich sehr, sehr wichtig. In diesem Sinne würde ich sagen, Chabos und Babos und wer noch alles da draußen unterwegs ist, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Macht's gut.
Auf Wiedersehen.